Römer 8 bewegt uns jetzt ziemlich lang und ich glaube, es ist gut, sich nochmal den gesamten Kontext auch anzuschauen. Und wir werden von Vers 1 bis Vers 27 lesen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und weil das eigentlich schon der stärkste Vers ist in dem ganzen Kapitel, sprechen wir den nochmal zusammen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Noch einmal. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich empfehle euch, diesen Satz auswendig zu lernen. Es wird uns langfristig aber nicht viel helfen, wenn wir den auswendig wissen. Viel wichtiger ist, dass er inwendig in unser Herz geschrieben ist. Dann entfaltet dieser Satz seine ganze Kraft. Und die sieht wie folgt aus. Vers 2 folgende. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeiten nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, er weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heilige Gott gemäß. Amen. Das ist eine ganze Predigt. Das ist eine ganze Predigt, allein diesen Text zu hören. Und ich möchte euch ermutigen, auch zu Hause während dieser Predigtreihe immer wieder mal das Kapitel in der Gänze sich anzutun. Wir haben gelesen und letzte Woche gehört, dass die Schöpfung seufzt. Nicht nur die Schöpfung, sondern wir seufzen. Die Schöpfung seufzt, wir seufzen. Wir hatten dieses große Thema Leid im Vergleich zur Herrlichkeit. Und unser Text schreitet voran und in den Versen 26, 27 lesen wir auf einmal von Gebeten, wie der Geist Gottes betet, in uns betet, etwas vor Gott bringt. Wir sind aber von diesem Thema des Leides, ich muss euch vielleicht enttäuschen, noch nicht befreit. Wir sind noch in diesem Thema. Wir kommen oft in Situationen, bei denen wir schlicht und ergreifend nicht wissen, wie wir beten sollen, was wir beten sollen. Vers 26 heißt, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Gott sieht unsere Schwachheit, wenn es ums Gebet geht. Ein Leben im Heiligen Geist ist ein Leben im Gebet. Wenn du Christ bist und nicht betest, für selber den Satz zu Ende. Christen beten. Kinder Gottes kommunizieren mit ihrem Vater. Sie haben Gemeinschaft, sie haben eine Innigkeit mit Gott, dass sie gar nicht anders können, als mit Gott zu reden, ihm alles hinzulegen. Und hier heißt es, dass wir nicht ganz einfach für uns alleine beten, sondern dass der Geist sich unserer Schwachheit annimmt. Das erstmal zu akzeptieren, wenn man diesen Text sieht, den Text liest, ich bin in Gottes Augen ein schwaches Gefäß. Ich bin ein schwacher Mensch, ich bin zerbrechlich. Und er muss mir helfen bei dem Gebet. Dann könnte man sagen, ja, warum denn? Ja, wir sind schwach. Ich möchte nicht sagen, dass wir irgendwie nichts über die Lippen bekommen würden. Nein, wir können beten und wir erleben auch Gebetserhörungen, dass Gott auf Gebet antwortet und dass das alles, ich sag mal, wie geschmiert geht. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Gerade gebetet und auf einmal am gleichen Tag schenkt Gott genau das, wofür ich ihn gebittet oder gebeten habe. Gebeten, oder? Gebeten habe. Sowas kann sein. Wir haben es als Familie gerade diese Woche erlebt, wie Gott Geschwister führt, wie er Gottes Wort in unsere Situation hineinspricht, oder persönliche Führung des Heiligen Geistes, dass er ein Wort der Erkenntnis schenkt und ich weiß, wie geht's jetzt weiter? Wie kann ich beten? Aber es gibt Situationen, wo wir schwach sind, wo wir nicht wissen, was ist jetzt zu beten und wir in Verzweiflung kommen und wir einfach in dieser Zwischenzeit noch stecken, wovon es letzte Woche hieß, dass wir wie die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist, dem Verderben unterworfen ist und wir gemeinsam mit der Schöpfung ächzen und seufzen und über dieses Leid, über diese Schwachheit, die auch in unserem Vers zum Ausdruck kommt, darüber klagen und das Gott hinlegen. Und ich habe versucht aufzuzeigen, dass diese Schwäche, dass dieses Leid in dieser Zwischenzeit, diese Vergänglichkeit, jede Ebene unseres menschlichen Daseins betreffen kann. Das gleiche Wort, was wir hier in Vers 26 mit Schwachheit übersetzen. Der Geist kommt unserer Schwachheit zur Hilfe. Das gleiche Wort verwendet Paulus, um über Timotheus zu schreiben, dass er aufgrund seiner Schwachheit ein paar Schlucken Wein trinken soll. Ihr kennt vielleicht diese Passage, der Timotheus hat immer wieder Magenprobleme gehabt. Das ist schon interessant, dass sowas im Wort Gottes steht, oder? Timotheus hat Magenprobleme. Paulus ist nicht hingegangen und hat gesagt, im Namen Jesu, Schnips, du bist geheilt. Irgendwie ist Timotheus nicht gesund geworden, obwohl Paulus in der Nähe war und er heftig gesegnet war mit Heilungsgabe. Timotheus ist krank geblieben und er sagt, aufgrund deiner Schwachheit, tu das und das. Also unsere Schwachheiten können körperlich sein, können aber auch seelisch sein, können auch geistiger Natur sein. Ich hatte letztes Mal einiges aufgezählt. Krankheit, Schmerz, Enttäuschung, Ablehnung, Krisen, Armut, Trauer, Hunger, Tod. Kampf gegen Satan, Kampf gegen Sünde, gegen meine eigene und auch manchmal ist es ein Kampf mit den Sünden meiner Geschwister umzugehen. Aber ich glaube, wir haben mehr mit uns selbst zu tun als mit unseren Geschwistern. Und dieses ganze Leiden, dieses ganze Seufzen beschreibt unser Vers, dass es in ein intensives Seufzen führt. Ein Begriff, der im Neuen Testament öfter vorkommt und auch für das Volk Israel beschrieben wird, wie sie in Ägypten seufzten aufgrund der Bedrückung der Übermacht Ägyptens. Einfach mal, dass wir so ein Bild bekommen dafür, was seufzt denn so alles? Wir sehen auch im Neuen Testament, dass Jesus selbst seufzte, als er vor einem kranken Menschen war und ihn heilen wollte und er sieht dieses Leid, diese Schwachheit, dann heißt es, Jesus seufzte. Wir haben vorhin eine Übung gemacht. Wie hört sich das an? Werden wir vielleicht später noch immer zukommen. Jesus seufzt und ruft aus, dass diese Person geheilt werden soll. Also Seufzen ist ein Phänomen, was aufgrund dieser Schwachheit, dieser Welt, womit wir konfrontiert werden und Israel auch schon kannte. Die Schöpfung seufzt und wir seufzen aufgrund unserer Schwachheit. Aber nicht nur aufgrund unserer Schwachheit. Der Text sagt uns auch noch einen anderen Hinweis. Ich lese nochmal Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Es ist spannend, wenn ihr den Römerbrief lest oder auch andere Briefe im Neuen Testament, dann heißt es an einigen Stellen, wenn Paulus etwas betonen möchte, dann leitet er das ein mit wir wissen. Wir wissen. Und er weiß ziemlich viel. Auch in unserem Text in Vers 22 sagt er, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt. Das wissen wir. Direkt nach unserer Passage, nach Vers 27, nach unserem Predigttext sagt er auf einmal, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir wissen eine ganze Menge. Und wir kommen hier in eine sehr, sehr interessante Passage, wo Paulus bekennt, der Apostel Paulus, gesalbt mit dem Geist Gottes, inspiriert durch den Geist Gottes, schreibt er, aber wir wissen nicht. Das bedeutet für uns, dass selbst große Männer Gottes, herausragende geistliche Personen, in Situationen kommen können, wo sie einfach nicht wissen, wie man beten soll. Dass sie in eine Sprachlosigkeit vor Gott kommen und nicht wissen, wie geht's jetzt weiter? Kennst du solche Momente? Kennst du Momente der Sprachlosigkeit vor Gott? Ich rede nicht von der Sprachlosigkeit, wenn du völlig beglückt bist über die Herrlichkeit Gottes und dir wieder klar wird, was für eine Liebe er hat, dass du als sein Kind angenommen bist und über diese Sprachlosigkeit spreche ich nicht, so wie Verliebte, so, oh, wir sind so verliebt und ich bin so sprachlos. Und diese Sprachlosigkeit ist leider hier nicht gemeint. Ja, auch die gibt es, ja. Aber im Gebet gibt es eine für uns negativ empfundene Sprachlosigkeit. Ich weiß nicht weiter. Ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Ich kann nicht artikulieren, was ich empfinde, die Not, die ich gerade erlebe, ich habe Unwissenheit vor Gott. Paulus fehlten die Worte. Und das macht demütig. Nicht mehr genug Worte zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein bisschen länger dabei seid. In der Nachfolge Jesu.
und vielleicht auch angesehene Person in einer Kirchengemeinde wie dieser seid, dann erwartet man irgendwie, ja, wenn ich bete, dann muss auch was Ordentliches bei rumkommen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du bitte für mich beten? Das muss ein vollmächtiges und gesalbtes Gebet sein. Das muss Eindruck machen. Meine Gottesbeziehung muss jetzt zum Tragen kommen. Und wenn der in Not ist, gut, dass ich da bin, ich helfe dir auf. Gut, dass du mich hast. Ich werde jetzt beten, dass die Wände wackeln. Ist auch alles in Ordnung, ja? Wenn Gott dich salbt mit einer Gabe des Gebets, tu es. Bete. Bete mutig. Wenn du weißt, was du beten sollst, dann bete. Und bete nicht wie eine kleine Maus, piep, 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 sondern bete in Vollmacht und Glauben, was Gott dir offenbart hat. Was du weißt, was du beten sollst. Und sei nicht kleingläubig. Aber es kann Situationen geben, wo jemand dich fragt, kannst du für mich beten, und du einfach dastehst. Und du weißt nicht, was du beten sollst. Und ich möchte uns heute sagen, es ist keine Schande, wenn wir im Gebet in die Sprachlosigkeit verfallen. Es ist keine Schande, wenn du nicht weiter beten kannst, wenn du keine Worte findest, wenn du die Not nicht mehr artikulieren kannst, wenn du nicht mehr weißt, wie, Herr, was ist das Ziel, wohin soll es gehen, ich weiß nicht, was ich beten soll, und einfach nur verstummst. Das ist okay. Es ist keine Schande, wenn wir stille werden vor unserem Gott. Ein Theologe hat mal gesagt, aufs Geratewohl beten, ich sage das jetzt noch einmal, weil es eine alte Sprache ist, aufs Geratewohl beten, also einfach mal eben so beten, ist eine hässliche, leichtsinnige Erniedrigung des Gebets. Wir können diese Sprachlosigkeit im Gebet oft nicht aushalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so in Gebetsgemeinschaften bin und dann betet man zusammen. Und dann ist es auf einmal 15 Sekunden still und man denkt so die ganze Zeit, wer ist jetzt gleich dran? Soll ich irgendwie jetzt hier in diesen Riss springen? Soll ich die Lücke füllen? Denn Stille ist ganz, ganz schwierig auszuhalten für uns. Wir können gar nicht vor Gott verweilen, weil wir diese Stille nicht ertragen können. Wir müssen reden, 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 reden. Aber gibt es Gebetsgemeinschaft, wo wir zusammenkommen und vielleicht einfach nur still sind vor, weil wir nicht wissen, was wir beten sollen? Das würde mich echt mal interessieren, ob wir mal so eine Allianz-Gebetsveranstaltung nicht mit 1000 Themen, die wir auflisten und dann durchbeten, sondern liebe Versammelten, liebe Geschwister, die ja heute zum Gebet zusammengekommen sind, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und dann sind wir 1,5 Stunden zusammen. Das könnten wir nicht ertragen. Wisst ihr, was wir machen würden? Wir würden das machen, was Jesus in Matthäus 6 anklagt. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern. Wie die von den Nationen. Zu seiner Zeit, Nationen sind, ist nicht Israel. Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollen nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Ich habe eine Nachricht für dich. Gebetserhörung, da geht es nicht um deine Worte. Es geht um die Vollmacht Gottes in dieser Beziehung. Es geht nicht um dich. Du kannst Gott nicht mit wie vielleicht ein Beamten mit einer feinen Redewendung irgendwie rauslocken und ihm was entziehen, ja? Das ist bei Gott nicht drin. Gott achtet nicht auf fein formulierte Gebete. Und es fällt vielen sehr, sehr schwer, mit anderen Christen zu beten, weil sie sagen, mein Gebet ist irgendwie so, das ist so einfach. Preise Gott dafür, wenn dein Gebet einfach ist. Wir brauchen mehr von einfachen Gebeten. Aber es gibt Zeiten. Und so heißt es auch im Prediger 3, Vers 7. Es gibt Zeit fürs Zerreißen, Zeit fürs Zusammennähen. Das ist ein größerer Abschnitt. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Es gibt Zeiten, wo nicht geredet wird. Wo wir beten, ohne zu reden. Weil wir nicht wissen, was wir reden sollen. Psalm 37, Vers 7. Sei still dem Herrn. Sei still gegenüber dem Herrn. Und harre auf ihn. Wir seufzen nicht nur aufgrund von unserer Schwachheit,
von Leid, was uns begegnet, sondern wir seufzen auch manchmal von Unwissenheit. Aufgrund von Unwissenheit, weil wir einfach nicht wissen, Herr, in welche Richtung sollen wir beten. Ich lese noch einmal 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Wir haben gehört, die Schöpfung seufzt. Wir haben gehört, wir seufzen. Und jetzt kommt eine richtig gute Nachricht. In unserem Text heißt es, dass der Geist Gottes seufzt. Was ist das? Was ist das für ein Gott? Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Ein Gott, der nicht weit weg ist. Ein Gott, der nahe kommt. Paulus sagt es in der Apostelgeschichte so nah, dass die Menschen diesen Gott möglich ertasten könnten. So nah ist er. So nah ist er uns, dass nicht nur die ganze Welt seufzt, dass nicht nur ich seufze, sondern dass der Geist Gottes sich dieser Seufzer annimmt und mitseufzt. Das ist unser Gott. Wir haben einen Gott, der seufzt, der mitklagt. Und die gute Nachricht liegt in Vers 26 in dem ersten Wort. Ebenso. Wieder mal ein Signalwort. Lasst uns diese Verse nicht aus dem Kontext reißen, sondern Paulus möchte jetzt einen Vergleich aufstellen, wenn er zum Gebet kommt und zu dem Geist Gottes, wie er in uns betet. In Vers 25 und die Verse davor haben wir von der gewaltigen Hoffnung gelesen. Auch wenn wir Dinge nicht sehen, wir hoffen mit Ausharren auf etwas Gutes, auf eine ewige Herrlichkeit. Und davon wissen wir, weil wir schon Gottes Geist in uns haben. Darum ging es letzte Woche. Das ist etwas, was wir irgendwie nicht erklären können, aber wir haben Hoffnung. Und genauso wie wir nicht die Hoffnung auf diese ewige Herrlichkeit verlieren, ebenso verlieren wir nicht die Hoffnung in unserer seufzenden Schwachheit. Und in unserer Unwissenheit, da verlieren wir eben nicht die Hoffnung. Ebenso. Denn Gottes Geist ist uns zu Hilfe. Denn er verwendet sich für Heilige, für Christen, gottgemäß in unaussprechlichen Gebeten. Das ist der Link. Das ist die Erklärung. Du weißt, du hast Gottes Geist in dir? Du weißt, dass diese Erstlingsfrucht da ist? Du weißt, dass da noch etwas kommt, was viel herrlicher ist als das, was du jetzt schon empfangen hast? Du hast Hoffnung. Merkst du, wie das auf einmal losgeht in dir? Du hast Hoffnung. Ein bisschen auch wie in dieser Geschichte, die wir gehört haben von diesen Sumpfstapfer, der etwas erfahren hat und etwas auf einmal in sich fühlte und er wusste nicht, dass es Hoffnung ist. So sind wir, die wir den Geist Gottes erfahren, indem wir an Jesus Christus glauben und auf einmal Hoffnung sich in uns breit macht, unerklärlich. Und genau so können wir in unserer Schwachheit, in unserer Unwissenheit, brauchen wir nichts zu jammern und zu verzweifeln vor Gott, weil wir jetzt nicht artikulieren können. Da ist etwas, was wir nicht erfassen können, aber Gottes Geist wohnt in uns und er seufzt mit uns mit. Genauso wie du Hoffnung hast auf eine Ewigkeit, die du nicht siehst, hast du Hoffnung, dass deine Gebete, die schwach sind, die voller Unwissenheit sind, die schlecht artikuliert sind, die erbärmlich sind auf menschlicher Ebene, die man nicht von vorne spricht in eine Gemeinde hinein, ist für Gott gar kein Problem, sollte für dich auch nicht sein, denn Gottes Geist ist bei dir. Der Geist Jesu Christi ist bei dir. Wenn Christus selber erlebt hat, was es bedeutet zu seufzen. Und wenn dieser Heilige Geist als Geist Christi bezeichnet wird in Römer 8 und dieser Geist Christi in uns lebt, dann wissen wir, Jesus Christus seufzt mit uns. Das heißt in Vers 26, wir wissen nicht. Und Vers 27 heißt es, aber der Geist weiß. Wir wissen nicht. Der Geist weiß. Wir sind schwach. Aber der Heilige Geist ist kein Geist der Schwachheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Wir wissen nicht. Der Geist Gottes weiß. Wir sind schwach, der Geist Gottes nicht. Und das heißt dreimal in unserem Text. Und ich frage mich, warum immer wieder solche Sachen immer wieder gesagt werden. Aber ich glaube, weil wir träge und müde sind, die Dinge zu verstehen, die Gott in seinem Wort sagt. Und deswegen sagt er es gleich dreimal. Er nimmt sich unserer an. Er verwendet sich für uns. Oder er tritt für uns ein. Da ist eine Bewegung Gottes auf uns zu. Er lässt uns da nicht im Stich, wenn wir verzweifeln. Wir sehen in unserem Text, dass Gottes Geist die Person ist, die sich mit unserem Herzen verbindet, die in unser Herz eintaucht und in unserem Herzen Gebete formt, die wir nicht erfassen können. So tief ist Gottes Geist in einem gläubigen Christen. Das ist für jemand, der den Vater nicht kennt, der Jesus Christus nicht kennt, ist das hier eine Märchenstunde. Der kann das nicht verstehen. So eine Person wird heute rausgehen und sagen, was war das für ein Quatsch? Wer sowas sagt, kennt Jesus Christus nicht. Wer sowas sagt, kennt den Vater nicht. Nur Menschen, die den Vater, jetzt ihren Vater haben, die Jesus Christus als ihren Bruder haben und Freund und als Erretter und Erlöser, die haben auch den Geist Gottes in sich und die merken, dass das Wahrheit wird in ihnen. Dass Gottes Geist uns vertritt und nicht fassbare Gebete vor Gott bringt. Ein Christ kann erst deswegen seufzen im Heiligen Geist, weil er den Geist Gottes hat. In Vers 23 heißt es nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Weil wir den Geist Gottes haben, erweckt er in uns auf einmal Sehnsüchte, die wir vorher vielleicht nicht hatten. Und auf einmal entwickelt sich dort ein Seufzen. Er nimmt sich unserer an. Ich möchte auf dieses Wort mit euch eingehen. Der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an. Das ist ein höchst spannendes Wort. Das heißt, dass der Geist Gottes uns aufhilft, dass er etwas in Angriff nimmt, dass er etwas ergreift. Das ist der Job vom Geist Gottes. Er nimmt etwas in Angriff. Und im Griechischen sind da ganz interessante Wendungen versteckt, sage ich mal. Der Geist Gottes betet mit uns. Er hilft uns auf, er steht uns zur Seite und geht mit uns diesen Gebetsweg, wie jemand, der vielleicht jemanden beim Gehen hilft, der gerade am Humpeln ist. Er geht mit. Er hilft mit. Dieses Wort mit steckt in diesem Wort. Er hilft mit. Er nimmt in Angriff und nimmt uns mit. Er macht damit unser Problem auch zu seinem Problem. Ich kenne die Geschichte von dem guten Samariter, der die Not sieht und dann ein Stück mit ihm geht. Jemand hat dazu gesagt, der Heilige Geist kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und ist deswegen nicht nur der ideale Übersetzer und Vermittler, sondern zugleich der fähigste, um unsere Probleme überhaupt erst zu erkennen und zu formulieren. Gott hilft durch seinen Geist mit in deinem Gebet Dinge, die du selber gar nicht weißt, die du gar nicht erfassen kannst, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Aber es heißt in diesem griechischen Wort, dass er sich unserer annimmt, dass der Geist Gottes nicht nur mit uns betet, uns mithilft im Gebet, sondern dass er auch für uns betet. Das ist ein Paradox, was irgendwie ganz schwer zueinander zu bringen ist. Mithelfen und für ein etwas tun. Es ist nicht nur so, dass er uns an die Hand nimmt, sondern es ist so, als wenn er uns selber tragen würde. Es ist irgendwie beides. Der Geist Gottes ist mit uns, aber er tut auch etwas für uns. Und ihr merkt, wir kriegen das irgendwie gar nicht in eine Logik zusammengebracht. Und das alles wird noch getoppt und gesprengt, wenn wir uns jetzt das Wort anschauen, wie das geschieht. Mit unaussprechlichen Seufzern. Ich habe eine Frage an euch. Was sind unaussprechliche Seufzer? Und hier brodeln auf einmal die Köpfe der Theologen und fragen sich, wie funktioniert das? Wir wollen das beschreiben, wir wollen das erfassen. Wie können wir das greifbar machen, was hier passiert? Und einige sagen sich, okay, unaussprechliche Seufzer, das bedeutet, Gottes Geist tut etwas, von dem wir das, was wir nicht irgendwie mitbekommen, komplett für uns. Und das bedeutet, es ist unaussprechlich, es ist wortlos, es passiert in der Stille. Also er tut etwas für mich, während ich nicht rede, während gar kein Ton kommt. Und in der Stille vor Gott bin, der Geist Gottes weiß, was er beten soll. Das ist die eine Seite. Die anderen sagen, ja, das stimmt, das ist eine Wahrheit, aber es gibt auch noch eine andere Ebene, und zwar, er tut ja nicht nur etwas für uns, sondern auch mit uns. Das bedeutet, unsere schwachen Gebete, unser schwaches Seufzen, unsere unverständlichen Laute, nochmal die Übung, wie geht ein Seufzen? Ja, das war ein bisschen zu entspannt. Also wenn ihr so in der Not seufzt, dann habt ihr keine Probleme, sage ich euch, ja. Ich meine eher so andere Laute, aber das lassen wir jetzt. Vielleicht kennst du das, im Gebet nicht weiter zu wissen und auf einmal. Meine Lieben, das sind Laute, das sind Seufzer, die sind irgendwie unaussprechlich. Die haben eine Ebene, wo ich kein verständliches Wort spreche, wo nicht jemand danach sagen kann, im Protokoll habe ich verzeichnet. Und einige sagen, ja, das, der Geist Gottes spricht zum Vater im Himmel, wenn wir nicht reden, aber auch diese Laute, er hilft uns und transportiert diese Laute für uns. Der Geist Gottes auf der einen Seite tut etwas komplett für uns, auf der anderen Seite hilft er uns bei Lauten, die wir selber nicht erfassen können, die wir nicht in ordentliche Worte, in eine ordentliche Grammatik reinbringen können. Es gibt auch einige, die sagen, hier ist von der Praxis des Sprachengebets die Rede. Vielleicht ist das jetzt ein neues Thema für einige. Wenn Gottes Geist einem Christen die Gabe schenkt, in einer unverständlichen Sprache für den Menschen selber zu sprechen und Gott zu preisen, Gott die Dinge zu bringen, die einem auf dem Herzen liegen. Eine wundervolle Gabe, ich kann euch nur Mut machen, dafür zu beten. Und diejenigen, die diese Gabe empfangen haben, können vielleicht auch mitgehen und verstehen auch, okay, ja, diese unaussprechlichen Seufzer kenne ich auch im Sprachengebet, dass mir die Worte ausgehen und ich in einer gottgegebenen Sprache Gott preise und ihn anbete. Ich glaube aber nicht, dass Paulus in Römer 8 nur das Sprachengebet meint. Warum? Weil Römer 8 für jeden Christen, für jeden Gläubigen geschrieben ist. Eine Erfahrung aller Kinder Gottes beschreibt. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass die Gaben des Geistes unterschiedlich verteilt sind. Der eine hat die Gabe, der andere hat die Gabe. Dann gibt es eine Gruppe, die haben die Gabe des Sprachengebets. Aber das hat nicht jeder. Ja. Und es passt nicht in den ganzen Textfluss, den Paulus beschreiben möchte. Übrigens, das Seufzen, das, was du nicht artikulieren kannst, Gottes Geist hilft dir, aber nur, wenn du diese eine spezielle Gabe hast. Ja, ich glaube, es ist eine Ebene, die ein Christ erfahren kann, wo diese unaussprechlichen Seufzer vor Gott artikuliert werden. Aber ich glaube, es ist vielmehr ein Gebet, eine Erfahrung, die jeder Christ erlebt. Ich möchte das illustrieren, wie das ungefähr aussehen kann. Stellt euch vor, ihr wollt umziehen. Und ihr habt nicht nur IKEA-Möbel bei euch stehen, sondern, keine Ahnung, ein richtig schweres Möbelstück. Und ihr seid jetzt auch nicht mehr so die kräftigsten. Ihr seid schon 30 plus. da ist etwas, wo du merkst, ach, das ist unhandlich. Ich kann das gar nicht greifen. Ich brauche da Hilfe für. Da gibt's Leute, die arbeiten den ganzen Tag sowas. Respekt für Menschen, die Möbelpacker sind. Du rufst sie an, sie hören schon dein Ächzen von Weitem, du weißt nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich dieses Möbelstück von A nach B bringe. Der Möbelpacker kommt. Das ist für ihn keine neue Aufgabe, das macht er jeden Tag. Er ist da fit, das sind solche Muskelprotze, das sind Muskelmänner, die wissen, was sie zu tun haben. Die wissen, wie muss ich eine Sache schützen, damit nicht irgendwie Farbe irgendwie ab...
blättert, dankeschön. Und dann kommt dieser Möbelpacker in dein Haus und du zeigst nur auf dieses Möbelstück und er weiß ganz genau, das kriegst du nicht hin. Gut, dass ich da bin. Jetzt gibt es so zwei verschiedene Typen von Mensch. Ja, die einen sagen sich, mach mal dein Ding und ich gehe mal einen Kaffee trinken. Aber ich gehe jetzt nicht von dieser Personengruppe aus, sondern von diejenigen, die irgendwie mitfiebern wollen. Die auch wirklich wollen, dass dieses schöne Möbelstück auch wirklich an den Punkt B kommt. Und dass euch auch ja nichts passiert, aber sie wissen nicht irgendwie wie. Möbelpacker, bitte ergreift das. Der Möbelpacker nimmt das und geht los. Und dann gibt es solche engen Gassen in deiner Wohnung, ja, enge Flure und da muss er irgendwie durch. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr da steht und ihr wollt irgendwie mithelfen. Es gibt so übervorsichtige Menschen, die dann, und dann mitseufzen und mittragen wollen, obwohl sie eigentlich gar nicht mittragen wollen. Und der Möbelpacker denkt, ich weiß, was ich zu tun habe, ja. Da musst du jetzt aber aufpassen mit dieser Ecke. Ja. Und dann vielleicht sogar noch Tipps reinwerfen, die überhaupt nichts zu tun haben. Menschen, die nicht im Handwerk sind, können sehr, sehr gut. Menschen, die im Handwerk Profis sind, sagen, was sie tun sollen. Und das kann Handwerker manchmal tierisch aufregen. Ist okay. Rede weiter. Ich mach meinen Job. Das Teil, dieses Möbelstück, kommt auf Ort B. Und er trägt und er hantiert, er hört deine Anweisung, er hört dein Ächzen und dein Kreischen, aber er macht sein Ding und am Ende kommt es auf Ort B an, auf Punkt B an. Der Möbelpacker hat's geschafft und du bist völlig fertig. Als wenn du selber dieses Möbelstück getragen hättest und auf alles aufgepasst hättest, dass überhaupt nichts kaputt geht und so froh bist, geschafft. Obwohl du faktisch gar nichts getan hast. Das sind unaussprechliche Seufzer. Ja, ich bin schwach. Ja, ich weiß nicht, wie von A nach B. Und ich kann nur ächzen und stöhnen und da kommt der Möbelpacker, der Heilige Geist. Und greift das in seine Hand. Und du betest vielleicht in diese Richtung. Und der Möbelpacker denkt, ach, nee, es ist, die andere Richtung ist besser. Ist besser, wenn ich jetzt hier nochmal kurz runter und dann wieder hoch. Ich bin kein Möbelpacker, ich habe keine Ahnung. Dieses Ächzen und dieses Stöhnen, auch wenn die Anweisungen vielleicht mal in eine falsche Richtung gehen, sind für den Heiligen Geist egal. Der Heilige Geist betet immer so, wie es er betet immer in Harmonie mit dem Willen Gottes. Er weiß, was Gott gefällt. Das bedeutet, unser Ächzen und Stöhnen, ja, tu es. Ringe mit Gott. Schweige vor ihm. Der Heilige Geist wird dein Anliegen an Ort B bringen. Heile. Wofür betet der Geist? Ich habe es eben gerade schon gesagt. Vers 27 ist die Antwort. Wie Paulus sie formuliert, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Der Geist Gottes sieht, was wir beten. Der Geist Gottes sieht auch unsere wirren Gedanken, die wir auch nicht in Worte fassen können und die vielleicht auch mal irgendwie abstrus sind. Es irritiert ihn nicht. Gott weiß, was der Sinn des Geistes ist. Und da fragst du dich vielleicht, was ist der Sinn des Geistes? Ich möchte euch sagen, wenn ihr die Predigtreihe verfolgt habt, dann ist es für uns an dieser Stelle keine Überraschung mehr. Es ist eine Rückführung auf Vers 5 und 6, wo wir gemeinsam lesen können. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Es ist nichts Neues, was Paulus hier bringt. Der Geist Gottes bittet das, was auch die Gesinnung des Geistes ist. Also was der Wunsch des Geistes ist, was sein Verlangen, was sein Wille, was sein Trachten, was sein Bestreben ist, seine Ziele. Gottes Geist bittet genau das, was Gottes Wille ist. Er bittet nicht auf deinen Eigenwillen fokussiert, sondern auf Gottes Willen fokussiert. Und darum wird der Vater im Himmel niemals ein Gebet des Geistes auch abschlagen, sondern wird es immer annehmen, weil es in perfekter Harmonie mit ihm steht, mit seinem Willen. Ich möchte zum Ende kommen. Gott durchforscht die Herzen seiner Kinder. Gott durchforscht die Herzen seiner Kinder und er findet unaussprechliche Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die danach schreit, dein Wille geschehe, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was dein Wille ist. Der Heilige Geist nimmt dieses Seufzen, nimmt diese Sehnsucht und artikuliert sie nach dem Willen Gottes. Auch wenn wir nicht unsere Anliegen vor Gott angemessen äußern können, weil wir schwach und unwissend sind, wird Gottes Geist in perfekter Übereinstimmung mit dem Willen Gottes deine schwachen Gebete, deine unaussprechlichen Seufzer, er wird sie ergreifen und er wird vermitteln. Er wird sie dem Vater vor die Hände legen, vor die Füße legen. Und wir sehen in Vers 28, dass wir wissen können, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Warum? Weil der Geist Gottes für uns eintritt, mithilft, mitbetet, für uns betet. Das ist ein Riesentrost. Aber Vers 28 werden wir uns das nächste Mal anschauen. Amen.